Sogenannte PFAS gelten als Ewigkeitschemikalien, weil sie sich in der Umwelt kaum abbauen und teilweise auch über Jahre im menschlichen Körper verbleiben. Nachdem in mehreren Hausbrunnen in der Gemeinde Mansworth bei Wien erhöhte Belastungen festgestellt worden waren, wurde nun erstmals auch PFAS im Leitungswasser eines Bewohners nachgewiesen. Woher stammen diese Stoffe? Welche Gesundheitsrisiken sind wissenschaftlich belegt? Und wie ist die Situation in Mansworth derzeit einzuordnen? Darüber spreche ich mit dem Mediziner, Universitätsdozent Dr. Hannes Strasser. Grüß Gott, Herr Dr. Strasser.
Ebenfalls grüß Gott.
Die Nachricht von PFAS-Funden im Wasser ist vielfach brisant, auch aufgrund der Lage von Mansworth. Können Sie uns die Situation da jetzt beschreiben?
Ja, also ich bin ja Tiroler und habe das in den Nachrichten gelesen und habe einfach einmal auf den Karten nachgeschaut, wo das genau liegt und in welchem Gebiet es ist. Und da, wenn man sich das durchschaut und nur einen Umkreis von 20 Kilometer zeichnet, ungefähr, gell, dann liegen dort immer an Städte wie Wien. Das ist dort im Bereich. Es liegt dort auch in ungefähr 40 Kilometer entfernt Bratislava, die Hauptstadt der Slowakei, 30 Kilometer Eisenstadt. Es ist dort direkt angrenzend der Nationalpark Donauauen dabei. Und dann sind dort in dem Bereich natürlich sehr viele Einrichtungen, die aus der Industrie kommen und für den Verkehr wichtig sind. Das ist einmal die Raffinerie der OMV. Das sind petrochemische Anlagen. Auch nicht so weit, die Müllverbrennung in Wien nicht so weit weg. Der Flughafen natürlich als ganz großes Gebiet. Und was da auch in der Nähe ist, das sind sehr viele große Windkraftanlagen auch. Also in dem Bereich spielt sich sehr, sehr viel ab. Sehr viel. Und das ist auch das Problem, das sicher besteht, festzustellen, woher das alles kommt. Aber wie gesagt, jetzt da reden wir ja noch genauer dann, ja.
Unmittelbar östlich des Orts beginnen die sogenannten Mansworther Auen, die Teil des Nationalparks Donauauen sind. PFAS betreffen also nicht nur das Trinkwasser der Menschen, sondern können sich ja auch in Gewässern, Sedimenten und der Nahrungskette eines sensiblen Auengebiets anreichern. Diese ökologische Dimension wird in der bisherigen Berichterstattung bislang eher am Rande behandelt. Sie haben es schon erwähnt, wir haben ja dort auch Raffinerien der OMV und den Flughafen Wien-Schwechat. Warum wird das eigentlich jetzt so auf einem niedrigen Level auch berichtet?
Ja, das ist eine sehr gute, berechtigte Frage. Wenn man sich das durchliest, fällt generell auf, dass in Österreich PFAS also kaum bisher ein Thema war. Darüber ist kaum berichtet worden. Das ist auch nicht meines Wissens nach flächendeckend rund um die Uhr verfolgt worden. Das ist in anderen Ländern der EU anders. Da werden auch nicht nur Trinkwasser untersucht, da werden auch Bodenproben entnommen, da wird auch Grundwasser, Oberflächenwasser untersucht. Das Thema PFAS ist übrigens sehr, sehr ein heikles und sehr interessantes Thema. Es gibt zwar EU-weit Grenzwerte fürs Trinkwasser, aber die einzelnen Staaten machen da völlig unterschiedliche Programme, unterschiedliche Grenzwerte, unterschiedliche Kontrollen. Das ist sehr heterogen. Aber wie gesagt, was natürlich auch wahr ist, wenn das PFAS im Grundwasser und im Trinkwasser ist, dann ist es natürlich auch sonst überall. Es ist in den Ackerböden, es ist in den Gärten, es ist offensichtlich dort wie auch immer verbreitet.
Wie wird denn in Österreich eigentlich dieser Grenzwert festgelegt und sind wir da schon in der Nähe dieses Grenzwertes? Wird der da schon erreicht?
Also Österreich hält sich an den offiziellen Grenzwert der Europäischen Union. Der liegt bei 100 Nanogramm pro Liter für die 20 wichtigsten PFAS und bei 500 Nanogramm pro Liter für alle PFAS zusammen. PFAS, das muss man verstehen, das ist nicht einfach eine chemische Substanz, sondern das ist eine Vielzahl, das sind tausende verschiedene chemische Substanzen, die da zusammengefasst werden, die ähnlich sind, unterschiedlich sind und die man her da auch nicht alle eins zu eins direkt vergleichen kann. Und seit einigen Jahren weiß man eben, dass das problematisch ist, dass das gesundheitsgefährlich ist, umweltzerstörend ist. Die Chemikalien wurden jahrzehntelang verwendet in der Industrie und in anderen Bereichen, ohne dass sich jemand darum gekümmert hat. Und erst sehr spät hat man festgestellt, wie problematisch diese Substanzen sind.
Warum nennt man diese PFAS überhaupt Ewigkeitschemikalien? Weil sie halt extrem lang immer uns noch bedrohen könnten, ne?
Das ist das ganz, ganz große Problem dieser Chemikalien. Die werden ganz, ganz, ganz langsam abgebaut in der Natur. Und auch wenn sie dann über die Nahrungskette oder über das Wasser in den menschlichen Körper gelangen, bleiben die auch oft noch jahrelang im Körper. Also die Halbwertszeit, also die Zeit, dass die Hälfte dieser Substanz dem Körper ausgeschieden wird, ist für manche dieser Chemikalien Jahre bis Jahrzehnte.
Und wo reichern sich die PFAS im menschlichen Körper an und wo bleiben sie dann dort auch, eben wie Sie gesagt haben, dann ewig?
Die Hauptbereiche, wo man bisher weiß, wo sich die vor allem anreichern, sind einmal das Blut, dann die Leber, die Nieren, das Knochenmark auch. Man hat es mittlerweile auch nachgewiesen und gefunden in der Plazenta und man hat es auch nachgewiesen in der Muttermilch. Das heißt, das verteilt sich im Körper in unterschiedlichen Organen, unterschiedlichen Geweben, in unterschiedlicher Konzentration. Aber das sind so ziemlich die Gewebe, wo es am häufigsten und der höchsten Konzentration gefunden wird.
Welche gesundheitlichen Folgen muss ich dann kalkulieren, wenn das bei mir in meinem Körper ist? Was ist da mittlerweile schon auch gut belegt?
Also was belegt ist, dass diese Substanzen gesundheitliche Schäden machen können. Wenn jemand erhöhte Werte hat oder wenn das irgendwo im Trinkwasser ist, heißt das noch nicht, dass jemand automatisch krank wird. Aber das ist auch wie mit anderen Substanzen, die gesundheitsschädlich sind. Es ist das Risiko für Krankheiten deutlich erhöht. Und zwar kann es unter anderem verursachen, was bisher beschrieben ist, Erhöhungen vom Cholesterin. Es schädigt das Immunsystem, das ist eine der bekanntesten Nebenwirkungen. Das führt unter anderem dazu, und das ist ja eine ganz bekannte Sache, dass auch die Wirkungen von Impfungen teilweise herabgesetzt wird, weil das Immunsystem nicht gut funktioniert, vor allem bei Kindern. Das heißt, es kann sogar die Impfwirkung beeinträchtigt werden, weil das Immunsystem geschädigt wird. Es gibt Leberschäden, es wirkt sich in der Schwangerschaft aus auf die Entwicklung vom ungeborenen Kind. Es hat hormonelle Effekte und was auch ist, und das ist der Punkt, der eigentlich am kritischsten ist, es besteht ein deutlich erhöhtes Krebsrisiko. Aber daneben auch wird es in Verbindung gebracht mit Zuckerkrankheit, mit Diabetes mellitus, mit Herzkrankheiten, Herzinfarkten und mit Alzheimer-Erkrankung auch. Das heißt, das verbreitet sich offensichtlich im Körper in verschiedenen Gewebeorganen und kann dort überall diverse Schäden verursachen, die mittlerweile bekannt und beschrieben sind.
Also wir könnten damit rechnen, dass das dramatische Folgen hat. Welche Quellen und Ursachen kommen denn dann bei Manns Wörth grundsätzlich in Frage? Man müsste ja da größtes Interesse haben, den Verursacher dieser Belastung festzustellen.
Absolut. Also wie gesagt, was dort in der Nähe ist, eine der großen Quellen ist natürlich die gesamte Industrie. Da ist die OMV-Raffinerie, dort sind die petrochemischen Anlagen. Da ist der Flughafen natürlich, wo auch eine Quelle sein kann. Man hat zum Beispiel lange Zeit auch PFAS im Löschschaum verwendet. Und am Flughafen in Wien wurde natürlich Löschschaum verwendet. Das ist auch ein Grund, warum mittlerweile auch Anlagen der Feuerwehr oder Übungsanlagen der Feuerwehr überwacht werden zunehmend, weil dort auch das PFAS in den Boden und ins Grundwasser gelangt sein kann. Ja, wie gesagt, jetzt, es ist die Müllverbrennung in der Nähe in Wien und wie gesagt, was da auch in der Nähe ist und das ist auch etwas, was mittlerweile nicht einmal mehr bestritten wird, was klar ist, auch Windkraftanlagen können leider PFAS erzeugen und ausscheiden und in der Umwelt verteilen. Das alles kann die Quelle sein. Dazu können noch Altlasten, alte Deponien, alles Mögliche dazukommen. Man weiß ja gar nicht einmal in Österreich mittlerweile, wer wo was alle im Laufe der Jahrzehnte vergraben hat und was da alles ins Grundwasser kommen sein kann.
Sie haben diese Windparks schon einmal erwähnt. Also als Quelle würde da, so habe ich das jetzt verstanden, der Abrieb bei den Rotorblättern gelten. Ist das richtig?
Nicht nur. PFAS werden, wie gesagt, in einer Unzahl von Chemikalien verwendet, werden dort eingebaut. Eine klar beschriebene Quelle ist der Abrieb von den Rotorblättern. Diese Rotorblätter werden ja bis zu 100 Meter lang, bewegen sich teilweise mit bis zu 300 km/h in den Spitzen. Und wenn diese Rotorblätter sich drehen und wenn sie dann auf Regentropfen treffen, auf Hagelkörner, auf Staub, auf Sahara-Staub zum Beispiel etc., dann entsteht Abrieb. Und es gibt eine norwegische Studie, die vor einiger Zeit veröffentlicht wurde, die festgestellt hat, dass pro Windrad im Jahr bis zu 62 Kilogramm Abrieb entstehen. Das sind also keine vernachlässigbaren Mengen. Und in dieser Beschichtungen dieser Rotorblätter, in dieser Rotorblättern selbst, können PFAS oder sind PFAS fast immer enthalten. Aber PFAS sind auch zum Beispiel in Dichtungen in Windrädern enthalten, in den Kabelsystemen. Es ist drinnen in den Schmierstoffen, es ist drinnen in den Hydraulikflüssigkeiten, in den Rotorblättern, in den sonstigen Substanzen. Das heißt, es gibt eine Vielzahl von Quellen, wo das herkommen kann in Windrädern. Das hat man auch bisher runtergespielt, muss man sagen. Windräder gelten derzeit noch offiziell auch von Seiten der Regierungen und von der Windkraftlobby als geringgradige Quellen für die PFAS, aber sie sind Quellen. Und wie gesagt, wenn dann einmal in einer Gegend PFAS schon aus irgendeinem Grund sein können, dann kommt es zusätzlich dazu und kann zusätzlich natürlich die Konzentration erhöhen.
Über welche Wege nehmen denn wir Menschen diese PFAS aus der Natur auf?
Also der einfachste und der häufigste und der klassische Weg ist natürlich über die Nahrung und übers Trinken. Wie gesagt, die PFAS werden von diversen Quellen ausgeschieden, sind im Boden drinnen, sind im Wasser drinnen und von dort gelangen sie übers Wasser, über Nahrungsmittel, über Pflanzen, über tierische Nahrungsmittel in die Nahrungskette und von dort werden sie aufgenommen. Der Verdauungstrakt ist einmal der erste klassische Weg. Aber diese Substanzen können auch über die Atmung aufgenommen werden. Wenn die in kleinen Partikeln verteilt werden als Aerosole, können sie über die Atmung aufgenommen werden und sich auch dort im Körper verteilen. Und der dritte Weg, wie diese Substanzen aufgenommen werden können, ist die Haut. Ist zwar der Teil, der am geringsten erfolgt, aber auch in bestimmten Textilien können diese Chemikalien enthalten sein und so über die Haut aufgenommen werden auch.
Sollten da betroffene Anrainer oder Menschen, die meinen, sie wären da in Kontakt gekommen, eine Blutuntersuchung machen? Und was kann dann ein solcher Wert medizinisch überhaupt aussagen?
Wenn ich in der Gegend wäre und wenn ich das wüsste, dass das gemessen würde, ich würde es mir messen lassen. Der Punkt ist der, Sie können dann halt feststellen, die Konzentration, ob es vorhanden ist. Sie können zeigen, es ist da, ob es erhöht ist, ob es normal ist etc. Sie können dadurch nicht direkt Rückschlüsse erzielen, ob Sie krank sind, ob Sie gesund sind, aber Sie können dann feststellen, ob Sie ein erhöhtes Risiko haben, wie gesagt. Ich meine, das ist wie beim Rauchen. Es gibt Leute, die sind 100 Jahre, haben ihr Lebtag geraucht und haben nie ein gesundheitliches Problem gehabt. Aber man weiß halt, dass Leute, die viel rauchen, ein erhöhtes Risiko haben, dass sie krank werden.
Sollten die umliegenden Gemeinden jetzt vorsorglich eigene Wasseruntersuchungen veranlassen? Wir haben ja gesprochen von Mannswörth, Wien, Schwechat. Das wäre doch jetzt sinnvoll.
Ja, hoffen Sie zu. Also ich würde jetzt dringend in der Gegend, in der gesamten Gegend, in Niederösterreich, Burgenland, in Wien schauen, was da überhaupt jetzt los ist, wo das überall drinnen ist. Ich würde da jetzt nicht nur mehr schauen aufs Trinkwasser, das ist natürlich primär, aber ich würde auch im Boden messen, was da los ist. Das müsste man jetzt eigentlich flächendeckend dort machen. Und eigentlich, das muss man ganz klar sagen, sind Kontrollen in der EU-Verordnung über das Trinkwasser vorgeschrieben. Das heißt, das müsste eigentlich sowieso in ganz Österreich erfolgen. Andere Staaten machen das, wie gesagt, nicht nur fürs Trinkwasser, sondern für Oberflächenwasser, für Flüsse, für Seen, für Böden etc. und kontrollieren das sehr genau. Es wird ja, man muss ja bedenken, seit Jahren diskutiert über ein komplettes Verbot dieser Substanzen in der Europäischen Union. Das ist ja ein ganz heißes Thema jetzt die letzten Jahre geworden. Und bisher hat die Industrie geschafft, sagen wir mal so, dass ein komplettes Verbot abgewendet werden konnte. Aber in anderen Ländern, in manchen Bereichen gibt es schon ganz klare und massive Beschränkungen für diese Substanzen. Und ich sage Ihnen nur ein Beispiel, ein ganz einfaches Beispiel. Die Grenzwerte, wie gesagt, der Europäischen Union sind für 20 ausgewählte PFAS 100 Nanogramm pro Milliliter und für die Gesamtmenge 500 Nanogramm pro Milliliter. Dänemark hat zum Beispiel einen Grenzwert von 2 Nanogramm pro Milliliter eingeführt, also das 50-fach erniedrigte. Und Schweden hat für 4 ausgewählte PFAS einen Grenzwert von 4 Nanogramm pro Milliliter eingeführt. Und das ist ja auch ein Kritikpunkt generell an diesen Grenzwerten der Europäischen Union, dass viele Mediziner, Umweltexperten sagen, dass diese Grenzwerte viel zu hoch sind, dass es praktisch politisch getriebene, industriegetriebene Grenzwerte sind und die Gesundheitsrisiken schon viel früher beginnen und daher fangen immer mehr Staaten an, die Grenzwerte zu senken. Und wie gesagt, es wird schon seit Jahren diskutiert, diese Substanzen komplett zu verbieten, weil sie müssen eins bedenken natürlich. Mit jedem Tag, mit jedem Jahr, wo diese Substanzen bleiben, weiter verwendet werden, werden sie weiter freigesetzt. Und da sie, wie gesagt, die Ewigkeitschemikalien sind, werden die lange Zeit nicht abgebaut, sondern die Menge wird immer mehr steigen. Und das ist das große Problem.
Kann ich als Einzelperson oder als Familie insofern etwas tun, das Trinkwasser zu Hause wirkungsvoll zu reinigen oder zu filtern? Gibt es da Möglichkeiten?
Verwendet wird ja als Verfahren, um Wasser zu filtern, Trinkwasser zu filtern, ist die Umkehrosmose. Aber die ist erstens sehr aufwendig, zeitaufwendig, technisch aufwendig, nicht billig und hat große Nachteile. Ich sage Ihnen nur ein Beispiel. Um einen Liter Trinkwasser zu bekommen, braucht man je nach Verfahren 3 bis 30 Liter Wasser als Abwasser. Das heißt, wenn Sie hier Trinkwasser filtern, haben Sie große Abwassermengen, wo diese Chemikalien drinnen sind. Und da stelle ich die Frage, was machen Sie mit dem dann? Das heißt, das muss ja dann auch hingeleitet werden. Das kann ja auch nicht einfach in die Donau geleitet werden, weil sonst wird es wieder verbreitet. Und was auch ein Nachteil dieser Technik ist, dass da viele Stoffe, auch Mineralien aus dem Wasser entzogen werden, die dann entsprechend fehlen und die Qualität vom Wasser senken. Also was man bei diesen Substanzen generell tun muss, prinzipiell ist ganz einfach. Man muss vermeiden, dass diese Substanzen nicht unter keinen Umständen in die Umwelt gelangen. Weil sobald die in der Umwelt sind, sind sie praktisch überall und werden dort verteilt. Und dann ist die weitere Verbreitung, wohin das alles kommt, unkontrolliert. Und wie gesagt, das bleibt lange, lange Zeit und das wird immer mehr und die Konzentration steigt. Nicht nur im Wasser, nicht nur in den Böden, sondern auch in uns allen, in uns Menschen auch.
Sie haben uns ja schon über die Grenzwerte in anderen Nationen informiert. Die sind ja deutlich niedriger. Wie groß ist die Gefahr jetzt für uns in Österreich wirklich? Und belasten wir dadurch, dass eben wenig oder nichts getan wird, gerade leichtfertig unsere gesamte Umwelt und uns selbst und unsere Zukunft?
Grenzwerte sind immer von jemandem definiert. In der EU sind sie von politischen Institutionen definiert. Über die Grenzwerte wird massiv gestritten und wie gesagt, Dänemark und Schweden sagen, die Grenzwerte sind viel zu hoch. Aus Gründen der Vorsicht und Gründen der Gesundheit wählen wir viel, viel geringere Grenzwerte, weil wir das Risiko möglichst gering halten wollen. Die Konzentrationen, die derzeit in der Europäischen Union als zu hoch angesehen werden. Da ist vermutlich der Grenzwert in einem Bereich, wo er weit über dem Bereich liegt, wo es gesundheitsgefährlich wird.
Über die Ewigkeitschemikalien und die aktuelle Gefährdung sprach ich eben mit dem Mediziner, Universitätsdozent Dr. Hannes Strasser. Herr Dr., recht herzlichen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Bereitschaft zum Interview.
Herzlichen Dank auch für das Interview. Danke.